Jobi, die erste Frage muss eigentlich sein, wieso der Rucksack?
Für Wasser unten am Spielfeldrand tatsächlich.
Ach so, ja, weil ich habe deine Kollegin Sam gesehen, die ja mal unsere gemeinsame Kollegin war und das jetzt für Union Berlin macht, die hatte keinen Rucksack.
Und dafür eine Kamera mehr, weil die auch gleichzeitig noch Fotos machen musste. Aber ich kann verraten, da waren nur Ladekabel und Wasser drin, mehr war es nicht.
Alles klar. Weitere Details kommen jetzt gleich, denn ja, wir waren beide beim Spiel Borussia Dortmund gegen Union Berlin, ich auf der Südtribüne. Du hattest einen Job, den du jetzt nicht immer machst. Und genau deshalb bist du auch hier. Mein Name ist Christoph Böker.
Ich bin Tobias Reif.
Und jetzt geht's los.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, Tobi, Arbeitsbeschreibung ist eigentlich nicht Social Match Feed?
Matchday. Social Match Day Feed ist okay. die Bezeichnung für den Job, den man da ausführt, wenn man so möchte. Ja.
Eigentlich bist du dann, wenn man es ganz streng sieht, bist du im Auftrag der DFL unterwegs, oder?
Genau, ja. Also man steht da unten. Ich habe versucht, mich so auf Höhe des 5-Meter-Raums jeweils zu positionieren, um die wichtigen Szenen des Spiels, also die großen Torchancen und dann die Tore, von denen es ja gestern glücklicherweise 3 auf meiner Seite gab,
sehr schön.
Direkt mit der Handykamera mitzunehmen, also in 9:16, und die dann über ein Portal der DFL zugänglich zu machen, sodass dann alle Rechteinhaber der DFL die Möglichkeit haben, das sofort zu nutzen, diese Clips.
Als ich die Pappen weggenommen habe und die anderen Leute vor meinem Gesicht, habe ich gesehen, oh, wir spielen ja auf die Südtribüne. Und in dem Moment habe ich gedacht, da musste sich jetzt jemand wahrscheinlich sehr beeilen, weil du dich wahrscheinlich schon, also meistens spielen wir in der ersten Halbzeit nicht auf die Südtribüne, woanders hingestellt hast. War das so? Musstest du richtig Fersengeld geben?
Also es war grundsätzlich so, dass ich vor der Nord stand, eben weil ich auch den Auftrag hatte, weil wir wussten ja, es wird eine Choreo geben, die entsprechend mitzunehmen, sowohl in 9:16 als auch über ein zweites Gerät habe ich es dann in 16:9 auch noch mitgenommen. Hab dann während der Choreo schon gesehen, scheiße, die wechseln jetzt die Seiten, du musst gucken, dass du schnell rüberkommst. Und sobald die Choreo dann vorbei war, Videos gestoppt, rübergegangen, im Moment des Rübergehens schon die Uploads angeworfen, weil das war auch was sowohl die DFL als auch unsere Kollegen auf der Tribüne unmittelbar haben wollten und was ja fast, ich glaube, 3:30 ging, was dann den Upload ja gekostet hat. Ich glaube, nach 2 Minuten konnte ich dann auch aufs Spielfeld gucken und war dann drüben.
Da merkt ihr, man arbeitet beim Fußballverein, man muss auch was tun für sein Geld. Aber ist das für dich, also du weißt ja vorher, was du zu tun hast, aber ich finde immer, wenn man was sehr lange nicht gemacht hat, brauchst du dann auch so ein bisschen, um da reinzukommen, weil so geht es mir immer irgendwie.
Ja, absolut. Also ich habe das mit den Kollegen 3-4 Mal durchgesprochen, was ich machen muss. Ich habe mich auch noch daran erinnert, dass es damals, als ich es das letzte Mal gemacht habe, das ist schon 2-3 Saisons her, in Gladbach mal, da habe ich die interne Gruppe, wo ich es hochladen musste, komplett vergessen, so vor Aufregung.
Ach so.
Dann nur geguckt, dass ich die DFL bedient habe und irgendwann kam so als Rückfrage, kommt da eigentlich unten irgendwas an Videos? Und ich so, vergessen.
Diesmal die Videos sind da, genau, die kommen jetzt.
Diesmal habe ich aber an das alles sofort gedacht und also was ich für mich selbst festgestellt habe, wie ich gerade gesagt habe, das letzte Mal war in Gladbach, total andere Perspektive und also ich hatte Ganzkörpergänsehaut, als man dann rübergegangen ist und vor der Süd stand, das war nochmal ein ganz anderes Erlebnis als ich bisher und ich habe zahlreiche Erlebnisse in Stadien gehabt und auch im Signal Iduna Park natürlich, aber das war nochmal durchaus besonders, da unten zu stehen dann.
Ja, vor allem dürfen wir beide ja auch verraten, wir haben ja tatsächlich unsere Stammplätze auch beide auf der Südtribüne und wenn man dann unten steht, ich hatte das auch mal, als wir für eine Doku den norwegischen Fanclub begleitet haben und dann durften die Fahne schwenken, einer von denen. Und wenn du dich dann mal so umdrehst und du siehst wirklich bis ganz, ganz, ganz oben nur Menschen, boah, das ist schon... Ich habe auch ein Video wie Peter Schmeichel von unten, als er Experte war, die Südtribüne ergriffen filmt. Und wenn du so denkst, okay, wenn Peter Schmeichel das mitnimmt, dann hat schon was. So, pass auf, dann wollen wir euch vielleicht nochmal erstmal einen kurzen Ausblick geben, was haben wir heute vor. Also, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, wir bringen euch jetzt immer in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Rückblick, ja, wir haben es genannt, auf das BVB-Wochenende. Gucken also, was ist passiert bei den Profis. Dieses Mal natürlich auch bei der U23, die U19 hatte spielfrei. Gucken kurz auf die U17, die Fußballfrauen, die Handballerinnen und machen heute einen vielleicht für euch überraschenden Fokus und Schwerpunkt aufs Tischtennis. Aber da war halt einiges los, auch Saisonauftakt und ein richtig, richtig tolles Spiel, was die da geliefert haben. Ja, und da erwarten wir dann später in der Folge auch noch einen Gast. Von deren Sicht her bleibt am besten dran, weil ich glaube, ganz hinten raus wird es mit Sicherheit nochmal viele Insights geben für BVB-Fans, die man so jetzt vorher noch nicht gewusst hat. Aber Tobi, wir fangen an mit dem, was da gestern passiert ist. Luftlinie hier auf der anderen Seite der B1, denn wir sind natürlich in der Geschäftsstelle. Die Schlagzeilen über die Profis, was hast du da heute gelesen?
Bei den Ruhrnachrichten stand, BVB muss sich trotz 3:0 spielerisch steigern.
Der Kicker schreibt, Doppelpacker Gerassi lässt Unions BVB-Fluch fortbestehen.
Ja, und dann gab es noch die Schlagzeile Blut- und Wrestling-Sieg für Dortmund.
Kann ich mir gar nicht vorstellen, wo du das gelesen hast.
In der Zeitung mit den 4 Buchstaben, ja, in der Bild.
Blut und Wrestling. Ja gut, es stimmt ein bisschen, weil es hat definitiv, ich glaube, der Kollege von Union hat auch eine blutende Wunde gehabt, wenn man den Turban nachher gesehen hat. Und Wrestling meint wahrscheinlich dann mindestens mal das 1:0. Weil da hat Serro Gerassi sich, würde ich sagen, wrestlingmäßig durchgesetzt.
Ja, da gab es ja auch noch vehemente Beschwerden. Das war ja dann genau vor mir, wenn man so möchte. Und da waren, ich glaube, 3-4 Union-Spieler, die Daniel Schlager da davon überzeugen wollten, dass das doch eigentlich Foulspiel war.
Ich war in meinem Blog und habe schon so wahrgenommen, zur Halbzeit, zum Halbzeitpfiff gab es natürlich aufmunternden Applaus, weil es eben einfach auch noch das Tor gab vor der Pause. Aber rund um mich rum, boah, also speziell so diese vergebenen Chancen von Gerassi, also da wurden nicht nur Haare gerauft, sondern da wurde schon richtig Unmut laut. Ich finde es auch immer krass, wie manche Leute so Spieler in eine Schublade stecken. Hinter mir war einer, der hat einfach Marcel Sabitzer unter, den mag ich nicht, abgelehnt. Der konnte tun, was er wollte. Ich fand, der hat eigentlich wirklich ein sehr solides Spiel in einer für ihn ja auch vielleicht neuen Rolle gemacht. Vielleicht wächst er da auch gerade rein. Irgendwann nach der 30, der hat noch nicht einen guten Pass gespielt. Ich so denke, ich habe jetzt keinen Zugriff auf die Daten, aber ich wette, der ein oder andere wird schon angekommen sein. Wie war es für dich? 45 Minuten, klar, du hast eine völlig ungewohnte Perspektive, also quasi auf Augenhöhe ja auch mit den Jungs. Siehst du überhaupt viel davon? Also wie die taktisch sich aufstellen und so, das wird ja wahrscheinlich extrem schwer von da hinten.
Ja, also ehrlich gesagt, so gut wie gar nichts. Ich habe mir das Spiel danach dann auch nochmal am Fernsehen angeguckt, also sowohl die langen Highlights bei The Zone als auch die Zusammenfassung im WDR, da kam ich gerade pünktlich nach Hause, als sie dann liefen, weil da unten zum einen guckst du ja nochmal durch deine Handykamera,
ja,
also hast dadurch nochmal einen anderen Blickwinkel und wie du schon sagst, diese Augenhöhe ist auch nochmal anders. Ich war jetzt die vergangene Woche komplett am Trainingsgelände und dachte, vielleicht sieht man so ein paar Abläufe, weil ich die Trainings alle gesehen habe und da auch gesehen habe, dass viel taktisch gearbeitet wurde und es einen ganz genauen Plan gab, wie Union gelockt werden sollte, um sie dann überfallartig zu überspielen, was, glaube ich, beim 2-0 extrem gut funktioniert hat. Aber auch das, ich habe zum Beispiel diesen Auftaktball beim 2-0 dann von Anselmino gar nicht gesehen. Ich habe in dem Moment, in dem Maxi Bayer den Pass gespielt hat, gerade noch so auf Rekord gedrückt und dann das 2-0 wunderbar noch aufgenommen. Aber es ist wirklich schon ein ganz anderes Erlebnis, das da unten zu sehen. Und man rechnet mit vielem auch nicht, vor allem wie schnell das ist. Also dieses Beispiel, du hast es gesagt, dieser Ball, ich weiß gar nicht, ob es von Tom Rothe war, der zu kurz war
zum, ja, war zum Torwart, Tom Rothe.
Zurückgespielt von Gerassi. Da rechnest du in dem Moment nicht,
klar,
mit wahrscheinlich niemand auf der Tribüne, aber da dann drauf zu achten, jetzt noch das drauf zu haben, das war anspruchsvoll genug und vom Spiel, also wie eben schon gesagt, musste ich mir danach nochmal in Ruhe angucken.
Mhm. So dein Gesamtgefühl zur Pause, was ich ganz interessant fand, ich habe beim Halbzeitbier habe ich angestanden, hatte einen Norweger vor mir, der auch alle Höhen und Tiefen eines Spieltags durchgemacht hat, der hatte sich natürlich auf einem nicht so korrekten Markt seine Karte besorgt, wo dann auch direkt dann beim Drehkreuz klar war, okay, die funktioniert gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo er dann noch seine herbekommen hat, auf jeden Fall stand er auch bei mir im Blog und der sagte, gutes Spiel. Also er hatte sich irgendwie vorher, was hat er sich denn vorher angeguckt? Ich habe es vergessen. Er hatte sich irgendein Zweitligaspiel, hat er sich vorher noch angeguckt und fragte vor allem, warum spielt Rivas denn nicht? Und dann habe ich gesagt, naja, theoretisch kommt der aus einer Verletzung, eigentlich ist er fit, aber dann habe ich zu ihm auf Englisch gesagt, I think the Brazilian guy has the edge at the moment. Also kann man, glaube ich, so übersetzen, Couto hat einfach jetzt gerade so diesen kleinen Vorsprung, der hat jetzt einfach so diesen Platz. Überrascht dich das auch ein Stück weit?
Nee, weil ich finde, dass er in den letzten 1-2 Spielen schon so eine aufsteigende Form gezeigt hat und ich fand ihn gestern tatsächlich richtig gut.
Der ist in der Kicker-Elf des Spieltags.
Ja, ne? Weil der viele 1-gegen-1-Duelle gewonnen hat, unter anderem ja auch das vor dem 1-0 und sich da häufig durchsetzen konnte. Und ich glaube, zur Wahrheit gehört aber auch, dass Riasson angeschlagen war. Also absolut vertretbar, warum Couto da von Anfang an gespielt hat. Und ich würde sogar so weit gehen, dass selbst wenn Riasson fit gewesen wäre, eben wie du sagst, Couto da aktuell so die Fußspitze vorne hat.
So ein bisschen sich warm gelaufen hat jetzt gerade. Ne? Er hat ja selber auch bei uns im Interview gesagt, dass er die Ansprüche hat, dass diese Saison jetzt einfach, ne, so sein Start hier so ein bisschen sein soll, nachdem die erste ja noch so lala, sag ich jetzt mal, war. Ne? Das ist noch nicht so gut für ihn gelaufen, aber mein Gott, er ist jetzt nicht der erste Brasilianer, der ein bisschen Anlaufzeit braucht. Kommen wir vielleicht zu einem Kollegen, der jetzt hier nicht im Raum ist, Martin Ammeling. Der hatte den sogenannten Spieltagsdienst und hat nachher in der Mixzone dann unter anderem Aaron Anselmino gesprochen, aber das macht jetzt wenig Sinn, das, was wir vorspielen, weil das Interview war auf Spanisch. Das müssen wir euch dann alles nachher wieder übersetzen. Aber er hat auch mit Waldemar Anton, dem derzeitigen Abwehrchef, gesprochen und ich würde sagen, da hören wir mal rein, was der gesagt hat.
Ich bin sehr glücklich. Wir als Mannschaft sind auch sehr, sehr glücklich. Ich glaube, wir haben heute ein ordentliches Spiel gezeigt. Ich glaube, war ein sehr, sehr guter Auftritt von uns im Gegensatz zu der letzten Woche. Das, was wir uns vorgenommen haben. Ja, und natürlich mit den Fans im Rücken, mit der unglaublichen Choreo, fiel es uns noch einfacher. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute hier 3 Punkte geholt haben.
Hast du dir in der ersten Halbzeit auch gedacht, boah, bei den Chancen können wir nicht mit 0-0 in die Kabine gehen?
Ja, natürlich, wir haben Riesendinger liegen lassen, muss man ehrlicherweise sagen. Das werden wir bestimmt kurz mal ansprechen, das müssen wir in den nächsten Spielen besser machen. Aber ja, wir haben schon sehr, sehr gute Kontrolle im Spiel gehabt. Also wir wussten alle, dass da Chancen kommen werden, wir müssen die einfach nur nutzen. Das haben wir dann auch, denke ich, gut gemacht. Und ja, am Ende, glaube ich, ist es dann ein verdienter 3-0-Sieg.
Du hast heute einen Neuzugang an deiner Seite, Aaron Anselmino. Wie hat er sich geschlagen aus deiner Sicht?
Super, super Spiel gemacht, unglaubliches Spiel gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit 2 Riesendinger gerettet, die echt brenzlig geworden wären. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Leitet das, ich glaube, 2-0 ein. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
Tja, Aaron Anselmino. Lustige Geschichte, habe ich dir auch in der WhatsApp-Gruppe gleich geschrieben. Die 57. Minute ist die Minute, in der Aaron Anselmino bei Borussia Dortmund angekommen ist. Da hat er dann auch direkt bei uns vom Blog diese Grätsche gemacht und der Kollege hinter mir fragte gleich seinen Kollegen, ist das der Neue? Und dann, ja, wie heißt der? Anselmino. Hansel, was? Das war wirklich sehr schön. Und dann hat er direkt noch, was war es, 76. wo er dann nochmal so, dann merktest du aber auch, dann war der Akku auch auf, beziehungsweise hat, glaube ich, so ein bisschen hinten in die Wade reingezogen. Aber ich habe vor dem Spiel, weil ich noch die Zusammenfassung aus Bremen gegen Leverkusen gesehen habe, und wir hatten ja den 18-jährigen Koulibaly da hinten drin, der ja wirklich keinen guten Einstand da hat und am Ende dann aber doch das entscheidende Tor macht. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, das könnte für ihn ähnlich werden. Dann ist diese Situation in der 42. Jetzt ist das ja für dich dann auf der anderen Seite des Platzes. Aber trotzdem, was hast du da gedacht in dem Moment?
Was habe ich da gedacht? Da hätte ich gedacht, das hätte schief gehen können. Also da waren ja diverse Optionen offen. Eine Szene, die ich tatsächlich ganz gut sehen konnte, weil ich muss nur die Seite filmen, auf die der BVB spielt. Das heißt, in dem Moment konnte ich das Handy mal runternehmen und auf den Platz gucken. Und da hast du gesehen, diese Rückgabe, die es ja werden sollte zu Kobel, ist zu kurz. Und dann war ja von Platzverweis, weil letzter Mann, Notbremse. Absolut. Also wenn er da, sag ich mal, falsch reagiert, dann geht er da mit Rot vom Platz kurz vor der Halbzeit. Oder aber der Unioner, ich glaube Ilic war es, macht das 1-0. Dann ist genauso der fürchterliche Start. Da ist er gerade so drum rumgekommen und dann ja, zweite Halbzeit war sensationell. Also war zwar dann auch wieder für mich auf der anderen Seite, aber auch das war super einzusehen und man hat es ja gemerkt, wie das Stadion mitgegangen ist. Also das ist halt auch das, was du in Dortmund liefern muss. Also wenn die Leute merken, du wirfst alles rein und es funktioniert, dann lieben sie dich, dann muss er gar keine Tore für schießen. Und die stehenden Ovationen, die er dann bekommen hat bei seinem Wechsel, bei seiner Auswechslung, sprechen, glaube ich, dafür. Und schön fand ich ja dann auch, du hast angesprochen, Martin hat mit ihm gesprochen auf Spanisch, dass er sich beim Trainer dann für seine Wadenkrämpfe entschuldigt ja, genau. hat sogar.
Aber man kann es verstehen, der hat bei Chelsea fast gar nicht gespielt.
Ich habe vorhin gelesen, der hat gestern 12 Minuten mehr gespielt als im gesamten vergangenen Pflichtspiel. Ja. Also in der gesamten vergangenen Saison, ja.
Wahnsinn.
Dass der Körper das dann nicht so ohne weiteres wegsteckt, ist, glaube ich, verständlich. Aber in Summe, glaube ich, ein sehr gutes Debüt.
Er hat uns ja direkt ein Interview gegeben und dann habe ich ihn auch gefragt, so guck mal, vor 8 Monaten hast du noch bei Boca Juniors gespielt. Und dann sagt er, ja, da sehe ich auch die Verbindung. Also diese Unterstützung bei Boca Juniors ist natürlich speziell. Und das erwartet er sich oder das hofft er hier in Dortmund auch so ein bisschen zu bekommen, ja. Da hat er direkt mal gemerkt, wie schnell du mit einer Grätsche den ganzen Laden anzünden kannst. Ne? Und ich glaube, dann war er auch wirklich drin. Dann hat er sich auch jede Aktion irgendwie getraut. Ne?
Ja, der war auch wirklich dann fix und alle, weil als Social Match der Feed darf man nach dem Spiel auch auf den Platz, um dann die Feier mit der Süd abzubilden. Und dann macht die Mannschaft ja meist noch so eine kleine Ehrenrunde. Und selbst da musste er seine Waden zwischendurch wieder strecken, weil ich glaube, da kam die Übersäuerung schon wieder. Da stand da kurz vorm nächsten Krampf.
Einmal hüpfen vor der Südtribüne, mehr ging nicht. Ja. Apropos, du darfst aufs Feld. Ist das nach wie vor so, dass du so extremst aufpassen musst, dass du da keinem Rechteinhaber durch die Kamera läufst? So
weiß ich nicht. Ich hab's einfach gemacht. Ich habe mir einmal bei unseren Kollegen, sag ich mal, das Go geholt, dass ich jetzt dann auf dem Platz kam und hab dann im Augenwinkel so ein bisschen geguckt, wo sind die anderen Jungs mit Leibchen, wie kann ich mich da positionieren, um keinem durchs Bild zu laufen. Und ich meine es ganz gut hinbekommen zu haben.
Ich
glaube
auch. Ich habe dich zumindest nirgendwo gesehen, sagen wir es mal so. Und so soll es ja sein. Pass auf, wir müssen über eine Sache noch reden in diesem Spiel. Ich glaube, es war so rund um die 70., 80. Minute, da machte wie so ein Lauffeuer das Wort Frankfurt. Frankfurt auswärts, die Runde. Und verbunden mit sehr vielen langen Gesichtern. Was waren deine ersten Gedanken, als du gehört hast, wir spielen im Pokal jetzt auswärts in Frankfurt?
Ja, ehrlich gesagt, war der erste Gedanke wirklich, weil das ist ja, brauchen wir nicht groß drüber rumreden, nach Bayern auswärts wahrscheinlich das schwierigste Los, was du überhaupt im Pokalwettbewerb haben kannst. Und das dann in der zweiten Runde, wo ja noch wirklich viele Mannschaften dabei sind, ist schon ein Hammer. Andererseits, wenn du am Ende den DFB-Pokal gewinnen willst, dann hat Borussia Dortmund ja auch in der Vergangenheit gezeigt, kann man auch in München mal gewinnen und darüber ins Pokalfinale einziehen und das dann gewinnen.
Ich denke auch, also irgendwann musst du einen großen Brocken aus dem Weg räumen. Dass das jetzt schon in der zweiten Runde kommt, ist komisch. Ich habe aber auch geguckt, ne, das ist ja erst in Anführungsstrichen Ende Oktober. Das heißt, also bis dahin weißt du ja auch gar nicht Frankfurt. Klar, jetzt ist Frankfurt bärenstark. Und beim BVB, ich war selber in Hamburg, ich habe das Spiel in Essen auch gesehen. Ich glaube, wir haben noch Potenzial nach oben, aber wer weiß, wo wir Ende Oktober stehen, ne?
Ist alles eine Sache, die sich vor allem beim BVB, glaube ich, noch einspielen wird in der Abstimmung. Und wie du sagst, Frankfurt brutal gut, also beide Bundesligaspiele gesehen, wirklich stark. Aber da ist auch die Frage, können die das auch ziehen, wenn die Champions League losgeht, wenn die englischen Wochen so richtig reinziehen.
Stimmt, da sind wir schon mittendrin und voll dabei. Ich glaube, nach Adam Riese sogar direkt davor haben wir, was haben wir davor, Kopenhagen?
Ja, wir haben es uns gerade mal angeguckt. Das ist tatsächlich krass, wenn wir diesen kleinen Ausflug jetzt machen wollen. Da ist die Länderspielpause im Oktober. Dann fliegen wir nach München zum Auswärtsspiel in der Bundesliga.
Ja.
Dann ist das dritte Spiel in der Champions-League-Liga-Phase für uns dann in Kopenhagen.
Okay.
Dann haben wir ein Heimspiel gegen Köln. Dann haben wir das Auswärtsspiel in Frankfurt im DFB-Pokal unter der Woche. Dann haben wir am Wochenende das Auswärtsspiel in Augsburg.
Mhm.
Dann haben wir in der Champions League das Auswärtsspiel bei Manchester City unter der Woche. Und dann haben wir in der Bundesliga das Auswärtsspiel beim HSV.
Wenn ich richtig mitgezählt habe, war das ein Heimspiel und 6 Auswärtsspiele?
Waren es 6 oder 5, aber also eine Menge auswärts. Da Ende oder Mitte Oktober bis Anfang, Mitte November.
Okay, das wird also.
Und dann ist wieder Länderspielpause.
Ja, gut, aber da bin ich gespannt. Das ist mal wirklich ein Härtetest. Pass auf, wir sollten an dieser Stelle, glaube ich, mal weitermachen und zur U23 gehen. Ja, die für mich so ein kleines bisschen, die Überschrift war halt Mike Tullbergs Abschied, aber es wurde auch Fußball gespielt. Tobi, was waren die Überschriften?
In den Ruhrnachrichten steht Tränen, Wehmut und eine Rekordablöse.
Und der Kicker schreibt, Dortmund lädt ein, Gladbachs Urbich verdirbt Tulberg den Abschied. Ja, ich würde auch sagen, also ne, Mike Tulberg auch dann vor allen Dingen so tränenreich, wie er da verabschiedet wurde, das ist ja nicht irgendwer. 6 Jahre Borussia Dortmund und wer ihn mal erlebt hat, der hat sich wirklich mit jeder Faser reingekniet in den Job. Ja, und er sagt halt selber, es waren sehr emotionale Wochen, ne, gerade zum 4. Mal Vater geworden. Paul Schaffran, der Leiter vom NLZ von Borussia Dortmund, vom Nachwuchsleistungszentrum, sagt, auch der BVB bekommt jetzt eine Rekordablöse für den 39-jährigen Dänen. Martin Ammeling, ihr merkt, er hatte ein sehr, sag ich jetzt mal, volles Wochenende. Der hat nämlich auch tatsächlich nach diesem Spiel mit Mike Tulberg gesprochen. Und dann hören wir mal rein, was Mike gesagt hat.
Oh, die ganze Woche war sehr emotionell. Erstmal Papa geworden für 4. Mal. Das ist erstmal das Wichtigste im Leben. Und dann ist es klar, mit das alles drumherum jetzt mit Vereinswechsel. Und gestern kam es raus, dass das ja schon eine Rolle gespielt haben, auch bei mir. Wir waren erste Halbzeit nicht da. Nichtsdestotrotz hat der Gegner, ich glaube, keinen Torschuss. Wir legen uns selber 2 Dinge rein in eigenen Ballbesitz. Ich finde aber, dass die Jungs 2. Halbzeit ein grandioses 2. Halbzeit gespielt haben. Da musst du das Spiel komplett drehen, nicht nur unentschieden, du musst auch das Spiel gewinnen mit den Torchancen, was wir haben. Da haben wir genau das gemacht, was wir uns vorgestellt haben, so wie ich dir auch die Jungs jetzt gerade gesagt haben. Es ist Kleinigkeiten gerade und ich bin mir sicher, mit Daniel jetzt als Chef und das Rest des Trainerteams und die Jungs, dass wenn ich in 5 oder 6 Monaten auf Besuch kommt, dass man unter die erste 3, 4, 5 stehen wird. Die Fehler, die haben wir jetzt einkoguliert zum Anfang. Nicht so extrem, wie die jetzt vorkommen, aber ich finde, dass wir nach wie vor dann auch danach mutig gespielt haben und hat dann auch 2. Halbzeit, wie gesagt, ein richtig tolles Fußballspiel abgeliefert, aber leider ohne Punkte.
Du hast eine krasse Zeit hier beim BVB. Hast du noch ein paar letzte Worte, vielleicht auch an die Fans?
Ja, nicht nur für die Fans, grundsätzlich möchte ich mich gerne bedanken für alles hier. Ich hatte über 6 tolle Jahre hier, 3 von meinen 4 Kindern ist geboren in Deutschland. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl hier in Ruhrpott und ich durfte auch sportlich sehr viele tolle Momente erleben mit den Spielern. Das Wichtigste war die Ausbildung und die letzten Tage habe ich sehr viele Nachrichten bekommen von Spielern. Der eine oder andere ist Nationalspieler geworden, der andere spielt Champions League, manche sind nicht so weit gekommen, aber ich habe Kontakt nach so vielen. Ich habe in meinem Trainerteam unter anderem Daniel Rias mehr als 5 Jahren bei mir dabei gehabt. Den gönne ich von ganzem Herzen, dass er das jetzt auch übernimmt. Ja, und dann ist das klar. Das Ganze gekrönt mit diese Titeln, was wir in 19 gewonnen haben. 3-mal Westdeutscher Meister, Deutscher Meister, 4 Finalen. 2 blonde Liste, 8 in Justik, das waren alle Highlights. Und natürlich auch persönlich, dass man so einen Verein wie Borussia Dortmund auf oberstem Niveau betreuen durfte. Das ist klar, diese 3 Spiele, die werde ich für mich in Erinnerung halten. Und deswegen ein Dank an allen. Dann werde ich nach wie vor als Fan diese Verein verfolgen.
Ja, man merkt es ihm an, auch die Dankesworte an die Fans, das ist für ihn kein leichter Abschied. Also was für Momente verbindest du mit Mike Tulberg?
Oh, einige. Ich glaube, was damals, letzte Saison, als er kurzzeitig Interimstrainer der Profis war, ja, so, ich sag mal, für bundesweite Schlagzeilen gesorgt hat, war ja seine sehr emotionale Art und Weise, ich glaube, vor allem den Auswärtssieg in Heidenheim damals zu feiern. Aber wenn du, sag mal, wie ich, auch das ein oder andere U19-Spiel gesehen hast, sei es Youth League oder einfach Bundesligaspiele, da konnte jeder sagen, so ist er halt auch bei einem U19-Spiel, da stehen halt nur nicht 20 Kameras, sondern wenn es hochkommt, 2. Ein unfassbar emotionaler Typ, der, glaube ich, auch sehr viel über die emotionale Ebene kommt und dich richtig heiß machen kann. Und nichtsdestotrotz ist er auch ein hervorragender Fußballlehrer, denn sonst würde er nicht bei Borussia Dortmund über so eine Zeit in der U23, in der U19, dann wieder in der U23 und auch kurzzeitig bei den Profis arbeiten können. Ja. Wenn du da, sag ich mal, fußballtaktisch nichts auf dem Kasten hast, würdest du das nicht durchhalten. Also nur mit Emotionalität geht das auch nicht. Und wenn man ihn dann mal, ich will nicht sagen privat, aber neben der Arbeit irgendwo in Brakel getroffen hat, ein super netter, offener Typ, der auch immer für einen Plausch zu haben war.
Das ist interessanterweise auch eine der Sachen, die mir einfallen ist, wenn man ihn mal in Brakel getroffen hat, er war immer bereit, mit dir über taktische Fragen zu reden, über irgendeinen Gegner zu reden, über irgendwelche Spieler, wie sie sich gerade entwickeln. Also wirklich immer auch Inneneinsichten zu geben und ja, also wirklich ein ganz, ganz überragendes Spiel. Was ich interessant finde oder vielleicht passend finde, er war immer laut und er ist auch laut gegangen und hat sich einfach in seinem letzten Spiel direkt wieder eine gelbe Karte für Meckern abgeholt. Ja.
Man muss seinem Ruf ja auch gerecht werden. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt bei seinem Nachfolger etwas ruhiger vonstatten geht.
Daniel Rios, interessanterweise, hatten wir letzte Woche hier ja noch im Podcast. Da, ja, da noch Interims-Überraschungsvertretungstrainer. Und jetzt übernimmt er die Mannschaft. Hätte er damals wahrscheinlich auch nicht gedacht. Mich freut es für Daniel, der ja auch schon im Vorfeld ja, relativ lange auch das Top-Talente-Training und die Betreuung von Top-Talenten mit übernommen hat. Auch ein absoluter, ausgemachter Fachmann. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr vorher schon von ihm gehört habt, von ihm mitbekommen habt. Wie würdest du ihn beschreiben? Einfach ein leiserer Typ natürlich.
Genau,
ne?
Genau. Also das wollte ich da eben auch schon andeuten. Ein sehr fachlicher, entspannter Typ, aber also entspannt, sag ich mal, im besten ja. Sinne und ja, ich glaube nicht ganz so emotional wie Mike Tullberg, aber der wird da mit Sicherheit seine eigene Handschrift reinbringen.
Genau, ich habe ihn ja auch letzte Woche gefragt. Ich glaube, er ist auch jemand, der so eine heterogene Truppe, was ja eine U23 oft ist, gut zusammenbringen, zusammenhalten kann. Und da hat er ja auch schon gesagt, dass sich da wirklich ein ganz guter Spirit entwickelt hat. Leider allerdings muss man dazu sagen, hat unsere U23 1-2 verloren gegen Gladbachs U23, ja, Babis Drakas hat unseren BVB nochmal rangebracht und wenn ich mir die Highlights so angucke, also ich war nicht im Stadion, so das 2-2 schien schon so ein bisschen in der Luft zu sein, also es waren auf jeden Fall noch Chancen da für den Ausgleich und ja, jetzt ist der BVB in der Regionalliga West nach 6 Spielen mit 8 Punkten auf Platz 10, 2 Siege, 2 Remis, 2 Niederlagen und ja, wir sollten wirklich zum Ende der U23, des U23-Blogs einfach nochmal sagen, also auch von uns, aus der ganzen Redaktion von BVB TV, Mike, wenn du das hörst, wirklich alles erdenklich Gute. Es hat immer unendlich viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten und ich würde sagen, also wie Tobi es auch gerade schon gesagt hat, jeder von uns war wirklich auch dankbar dafür, dass du dir immer die Zeit genommen hast, uns Fußball, so wie Mike Tullberg ihn sieht und spielen lassen möchte, uns ihn auch erklärt hast. Was kommt als nächstes, Tobi?
Die U17 ist gestartet in ihre B-Junioren-Nachwuchsliga, spielt in der Gruppe H. Das ist ja vergangene Saison vom DFB alles ein bisschen neu aufgeteilt worden, ja, in der U17 und U19-Nachwuchsliga. Und die U17 hat jetzt eine Gruppe mit unseren Freunden aus Gelsenkirchen, Viktoria Köln, Preußen Münster, Rot-Weiß Oberhausen, dem SV Meppen, dem VfL Bochum und dem Gegner vom vergangenen Wochenende, Rot-Weiß Essen. Und da gab es direkt einen 3-0 Auswärtserfolg. Aber da sah es lange gar nicht so nach aus, ne?
Ja, genau. War noch ein 0-0 zur Pause. Und du hast es gerade gesagt, so diese Neuordnung, die sorgt ja dafür, dass jetzt dann erstmal viele Spiele eher so in der lokalen Area sind. Na, ist ja eigentlich jetzt bis auf Meppen, vielleicht noch Köln Richtung Süden, ist es ja alles hier sehr, sehr in der Ecke. Und ja, ich meine, in der zweiten Halbzeit ist dann ja noch einiges passiert. Also erstmal ein Tor für den BVB, Platzverweis, glatt rot für Rot-Weiß Essen und dann lässt der BVB nichts mehr anbrennen. Woher wir das wissen, ja, wir haben uns die Tore schon angeguckt und auch ihr könnt sie euch angucken. Tobi, du schneidest das sogar zusammen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Jetzt gerade macht es der Marius, während ich hier drin stehe, aber es befindet sich aktuell im Schnitt und kann ich euch nur empfehlen, mal reinzugucken, weil natürlich auch bei der U17 hast du dann heikle Elfmeterszenen. Hm. Das 2-0 für den BVB waren Elfmeter und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Szene gesehen habe, das war ein Kopfball von einem BVB-Stürmer, der dann abgewehrt wurde und laut Schiedsrichter per Hand abgewehrt wurde. Ich muss sagen, auf den ersten Blick hätte ich da niemals Handelfmeter gegeben. Okay. Aber auf der Ebene pfeift der Schiedsrichter und dann ist es so. Da gibt es ja gar nicht groß Einspruch zu erheben.
Auf jeden Fall könnt ihr dieses Spiel in der Zusammenfassung und auch alle anderen Spiele mit BVB-Beteiligung, auch in den unterschiedlichsten Sportarten, wann bei unserem YouTube-Kanal und bei BVB TV sehen. Also wenn dieser Podcast erschienen ist, ist das eigentlich schon online, ne?
Das ist okay. Auf jeden Fall unsere Zielmarke. Ich hätte jetzt auch gesagt, heute Nachmittag im Gut. Nachmittag, frühen Abend.
Ja genau, heute ist ja Montag, von der Hinsicht her, wenn ihr den Podcast hört, ist das alles schon online. Aber bleibt, wie gesagt, gerne noch dran, denn am Ende haben wir noch was zum Thema Tischtennis mit einem Gast sogar. Ja, und jetzt zur U17. Wir handeln die jetzt ein bisschen kurz ab, aber ich denke, ich verrate nicht zu viel. Wir werden auf jeden Fall in den kommenden Wochen mal mindestens mit dem Trainer Marco Lehmann sprechen, sei es hier im Studio oder am Telefon, aber wir verlieren die U17 nicht aus den Augen. Und weiter geht's mit
den Frauen. Und wenn jetzt einer kurz vorher sagt, wo ist denn die U19 geblieben? Du hast es eingangs zwar schon gesagt, aber der Vollständigkeit halb nochmal, die hatten spielfrei und können sich jetzt ein bisschen ausruhen, bevor dann bei denen natürlich auch die englischen Wochen losgehen, weil seit, ich glaube, das ist schon etwas länger, 6-7 Jahren, müsste ich mich jetzt aus dem Fenster legen, gibt es ja auch die Youth League,
wo sie dann, das wüsste ich auch nicht ganz genau,
parallel mitreisen dürfen. Ja. Ich weiß nur, dass vielleicht noch am Rande Fabio Silva, unser letzter Neuzugang, der hat die mal gewonnen.
Stimmt, mit Porto.
Mit Porto, das hat er nämlich erzählt in seinem First Day, also wer da bei YouTube noch nachgucken möchte. Genau. Einen Schmankerl kennt er jetzt schon.
Ja, hat auch ein schöner Outtake hinten an dem Video dran, aber da verrate ich jetzt nicht alles. Also wir gehen weiter in die Fußballregionalliga der Frauen. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich auch interessant. Das hat mich auch total schnell schon erreicht über private BVB-Fan-WhatsApp-Kanäle. Oh, die haben 3-1 geführt und dann noch 3-4 verloren. Da merkst du auch, wie groß das Interesse mittlerweile jetzt, wo sie in der dritten Liga, also die Regionalliga ist die dritte Liga bei den Frauen, spielen, dass sich jetzt immer mehr auch dafür interessieren, was passiert da, wahrscheinlich auch angetrieben durchs Derby, Pokal und so weiter, oder?
Ja, das glaube ich auch, dass das Interesse definitiv da ist. War ja auch ein guter Auswärtssupport gestern sogar. Also auch schon Fans, die da mitreisen. Köln ist jetzt nicht die Welt, sag ich mal. Ja. Aber dafür, dass um 12 Uhr auf den Sonntag Anstoß ist, da muss er ja auch zeitig genug aus Dortmund losfahren. Das spricht auf jeden Fall dafür. Und ja, du hast es schon angesprochen, bitter natürlich, wenn du 3-1 auswärts führst. Hatten wir bei der Profimannschaft vor einer Woche auch. Die haben dann, wenn man so möchte, immerhin noch einen Punkt mitgenommen. Andererseits muss man aber auch sagen, es stand zwar 3-1, aber vom Spielverlauf her hätte es auch da schon durchaus enger sein können. Also die Kölnerinnen waren wirklich gut und ob sie jetzt den Dreier am Ende verdient haben, weiß ich nicht, aber sie haben sich definitiv achtbar geschlagen und es ist ja so im Fußball, ne? Wenn du am Ende die Tore machst, dann hast du es auch verdient.
Ja. Und wir haben ja auch im Vorfeld gesagt, das wird mit Sicherheit nochmal ein Leistungssprung sein. Das ist ja auch einer der Gründe, warum im Kader sich viel getan hat bei Borussia Dortmund, weil einfach klar war, so, wenn wir hier weiter oben mitspielen wollen, dann müssen wir nochmal ein paar neue hier reinwechseln. Also am Donnerstag geht's schon weiter im Westfalenpokal auswärts gegen Thülen und dann am Sonntag in der Liga im Heimspiel im Stadion Rote Erde gegen die zweite von Borussia Mönchengladbach, wenn ihr da Bock drauf habt.
Wenn ich noch ganz kurz einhaken darf, vielleicht ist es ja auch eine gute Parallele zur letzten Saison, denn da hat man ja überraschend das allererste Spiel verloren und vielleicht ist das so ein Schuss vor dem Bug, den man braucht, damit auch das Trainerteam nochmal klar machen kann, pass mal auf, mit 80-90% wird das nichts. Wir sind zwar individuell besser, aber wir müssen es auch in jedem Spiel von der ersten bis zur letzten Minute, klingt jetzt nach 3 Euro in Phrasenschwein, kann ich auch gerne machen, aber man muss es halt auf den Platz bringen, denn sonst geht's nicht gut aus, so wie dieses Wochenende.
Ja, absolut, absolut. Als nächstes wechseln wir die Sportart, Tobi.
Genau, wir kommen zum Handball. Saisonauftakt in der Handball-Bundesliga für den BVB. Direkt mal ein Kantersieg.
Ja, aber vorher sollten wir noch kurz drüber reden. Verrückt, was in den letzten Wochen los war. Denn, also das habt ihr bestimmt mitgekriegt, wenn ihr den Sportteil in eurer Zeitung oder irgendwo in eine Sport-App abonniert habt. Der deutsche Meister und Pokalsieger aus Ludwigsburg musste Insolvenz anmelden, hat sich aus der Bundesliga zurückgezogen und steht bereits als Absteiger fest. Also statt mit 12 Teams spielen jetzt nur 11 in der Hauptrunde der Bundesliga.
Ja, und man muss dazu sagen, also das ist jetzt wirklich nicht irgendwer und die sind nicht letztes Jahr zufällig Meister und Pokalsieger geworden, sondern wenn man es mit den Männern vergleichen will, waren sie lange sowas wie der THW Kiel, der ja über Jahre bei den Männern die Meisterschaft gewonnen hat, ist jetzt auch anders, aber also schon eine Mannschaft, die ja Rang und Namen hatte und dadurch musste sich dieser hochkarätige Kader mit einigen deutschen und auch internationalen Nationalspielerinnen natürlich auflösen. Die Spielerinnen haben neue Vereine gesucht und auch der BVB hat davon profitiert und die norwegische Rückraumspielerin Guro Nestaka verpflichtet.
Ja, und der Saisonauftakt war tatsächlich super, würde ich jetzt einfach mal ganz, ganz platt sagen. Ein deutliches 40-25 gegen Metzing im Publikum. Ehrenpräsident Raubal, Präsident Dr. Luno und der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke. Also, ne, es war ein bisschen, ich würde sagen, es ist gar nicht Druck auf den Kessel, das war auch die Anerkennung dafür, ne, dass da beim Handball auch diese Saison wieder einiges geboten ist.
Ja, und ich glaube, aus sportlicher Sicht muss man für BVB auch ganz klar sagen, jetzt wo Ludwigsburg nicht mehr dabei ist, ergibt sich da wahrscheinlich deutlich größere Chancen auf einen Titel, als es noch mit Ludwigsburg der Fall gewesen wäre. Dieses erste Spiel jetzt gegen Metzingen war auf jeden Fall eine recht eindeutige Sache, wenn mich nicht alles täuscht. 22-11 schon der Pausenstand, wo man gesehen hat, ja, das geht hier heute in eine Richtung. Und neben den hochkarätigen Gästen im Publikum auch viele besondere Momente auf der Platte. Alina Greisels ist wieder da. Emma Olsson hat nach langer Verletzungspause wieder ein Bundesligaspiel gemacht. Also läuft richtig gut an bei den Damen.
Und das Verrückte ist, eben weil der nächste Spieltag in der Bundesliga eigentlich gegen Ludwigsburg gewesen wäre, aber da hat natürlich jetzt der Gegner immer spielfrei, ist das nächste Bundesligaspiel erst am 1.10. bei der HSG Bensheim-Auerbach. Dazwischen, also haben die jetzt nicht spielfrei, dazwischen liegen gleich drei Champions-League-Spiele. Am 7.9. gegen Győr aus Ungarn, am 13.9. in Metz, also in Frankreich, und am 28.9. gegen den DVSC Scheffler. Die beiden Heimspiele sind natürlich in der Helmut-Körnig-Halle. Also wenn ihr Bock habt auf Champions-League-Handball, dann kommt da sehr gerne hin. Entweder am 7.9. gegen die Ungarn oder eben am 28.9. ist das zweite Heimspiel.
Ja, und falls ihr dann richtig Geschmack gefunden habt am internationalen Frauenhandball auf Spitzenniveau. Ja,
du hast schon.
Ich habe es schon, genau. Denn im Dezember steht dann die Handball-WM an. Die wird gespielt in Deutschland und den Niederlanden und auch in der Westfalenhalle. Also dann nicht nur die Helmut-Körnig-Halle, sondern dann die ganz große Halle nebenan. Finden 7 Spiele statt. Christoph hat es gesagt, ich habe mein Ticket schon sicher. Und im besten Fall auch ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung. Also da gibt es noch die eine oder andere Karte und ich kann es euch nur nahelegen, das macht immer richtig Spaß, da Handball auf absolutem Top-Niveau zu sehen.
Gerade wenn man unsere alle in die Halle Spiele gesehen hat. Jetzt merkt ihr, wir reden sehr viel über Handball. Warum reden wir eigentlich nicht mit irgendwem aus der Handballabteilung? Da geht die Frage raus an euch. Wen sollen wir einladen? Eine von den Spielerinnen oder vielleicht Jasmin, die sportliche Leiterin, die war ja auch kürzlich hier im BVB-Podcast schon mal. Also es gibt da gefühlt eine Menge Themen, die wir besprechen könnten. Also ne, welche Saisonziele, wie sehen die das jetzt auch mit Ludwigsburg oder der kommenden WM? Das ist ja auch eine Chance für Dortmund als Handballstandort. Schreibt gerne eine Mail an podcast@bvb.de, also podcast@bvb.de. Wen sollen wir ins Studio holen und welche Themen rund um die BVB-Handballabteilung würden euch interessieren. So, und jetzt dürfen wir hoffentlich einen Gast bei uns begrüßen. Sie müsste schon vor der Tür sitzen. Wir gucken mal eben. Ja, wir haben nicht so viel verraten. Wir haben kurz jetzt gerade eben auf Pause gedrückt, damit Ursula Reitemeier sich hier zu uns ans dritte Mikrofon stellen kann. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch. Wir sind zum ersten Mal da vom Tischtennis.
Und das soll in Zukunft natürlich noch häufiger der Fall sein, denn wir haben das eingangs gesagt und es ist auch unser Versprechen, dass wir jetzt immer jede Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag auf das gesamte BVB-Wochenende zurückblicken. Mhm. Und da gehört Tischtennis natürlich dazu. Und jetzt war es gar nicht, wenn man jetzt im engsten sieht, das Wochenende, was ihr Saisonstart war, sondern der Donnerstag. Und das war ein ganz schöner Paukenschlag, oder?
Ja, zunächst erstmal auf dem Blatt Papier ist das ein Paukenschlag, ne? Wenn man gegen den deutschen Meister, Pokalsieger gewinnt und sich damit auf den ersten Platz nach oben gespielt hat, dann ist das erstmal ein Paukenschlag, ne? Und da haben wir uns auch sehr drüber gefreut, das kann man nicht anders sagen. Obgleich Evgeny schon vorher unser sportlicher Leiter, ja, Evgeny Fadejev, schon vorher uns gute Aussichten in Aussicht gestellt hat.
Okay. Also ein gewisses Grundselbstbewusstsein war da.
Ja, er wusste auch, es ist eine junge Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Es ist nicht mehr die Mannschaft vom letzten Jahr. Dennoch sind wir froh, dass wir so gut gestartet sind und dass unsere Nummer 1, Anders Lindh, dass der 2x3-0 gespielt hat, keinen Satz abgegeben hat. Das war natürlich eine klasse Leistung. Darüber freuen wir uns sehr. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Ich will tatsächlich am Anfang noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil mir natürlich aufgefallen ist, dass Sie an der Uni gelehrt haben, an der ich auch war.
Tatsächlich.
Ja, Erziehungswissenschaftlerin und Philosophin sind Sie an der Uni Münster. Ich habe da Politik studiert, also quasi drei Häuserblöcke weiter.
Ja, ja.
Ich weiß natürlich über Sie, das habe ich im Vorfeld gesehen und gelesen, dass bei Ihnen die Tischtennis-Leidenschaft schon sehr, sehr viele Jahre geht. Aber gibt es vielleicht eine Frage an Sie als Philosophin? Gibt es einen philosophischen Zugang zu Tischtennis? Warum diese Leidenschaft bei Ihnen geweckt wurde?
Ich würde sagen, ja. Es gibt ja keinen Sport, der so vielfältig ist und der auch so viel Überlegung während des Spielverlaufs braucht. Es ist ja praktisch wie ein Schachspiel, wenn man sich so einen Satz mal anguckt. Ne? Da gibt es sehr viele Überlegungen, alleine auch eine Mannschaftsaufstellung, jetzt die Mannschaften aufzustellen, das ist schon eine Philosophie für sich. Also ich behaupte ja auch immer, dass der Ma Long, der Chinese, das ist für mich ein Tischtennisphilosoph.
Okay, weil der so schön spielt oder warum?
Ja, man sieht es einfach so, wie er das Spiel aufbaut. Noch gar nicht mal das schöne Spiel, sondern wie klug und intelligent das Spiel aufgebaut wird. Und das kann natürlich sein, dass mich das auch ein bisschen gereizt hat. Aber ich habe natürlich viel eher Tischtennis gespielt, als ich mit der Philosophie angefangen habe. Ich war ja Kind. Und aber es ist schon erstaunlich im Rückblick, also aus meiner Sicht, dass ich die ganzen Jahre beim Tischtennis geblieben bin, durchgehend. Ich habe ja auch zwei Kinder bekommen und ich musste mich qualifizieren an der Uni. Hinterher musste ich lehren und prüfen und vor allem sehr viel publizieren. Aber ich bin habe immer Tischtennis gespielt und tue es auch heute noch. Ich mache Jugendtraining und spiele auch schon mal bei den Herren irgendwann Ersatz, wenn keiner gefunden wird. Tischtennis ist was Wichtiges in meinem Leben und ich würde sagen, zur Philosophie auch durchaus was Ergänzendes.
Schön, schön. Ich habe noch eine ungewöhnliche Frage. Ja. Man kann ja solche Gespräche oft auch mal mit ungewöhnlichen Fragen beginnen. Haben Sie eigentlich TikTok?
Nein.
Ja, ich glaube, wir gehören auch bei, also Tobi ist noch ein bisschen jünger, der gehört vielleicht noch zur Zielgruppe. Ich habe es aber trotzdem, auch aus beruflichen Gründen.
Ja, eben.
Und Sie glauben es kaum, ich habe vor einem Monat oder so, habe ich mir mal einen sehr, sehr spektakulären Tischtennisballwechsel bei TikTok angesehen. Ja. Jetzt kriege ich nur noch solche Videos angezeigt und ich liebe die alle. Ist ja unfassbar. Ich glaube, ich habe 2012 bei den Olympischen Spielen, habe ich mir auch Tischtennis angeguckt und deshalb ist mir auch klar, wie beeindruckend Tischtennis auf Weltklasse-Niveau live sein kann. Aber wenn man sowas manchmal sieht, das ist ja unfassbar, was das für Ballwechsel sind. Und ich glaube tatsächlich, dass Tischtennis sich durch diese spektakulären Ausschnitte, die sich so häppchenweise, ich sag mal, verkaufen lassen, mit TikTok eine ganz neue Zielgruppe erschließt. Glauben Sie das auch?
Es könnte durchaus sein. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Tischtennis auf dem absteigenden Ast ist. Ne? Das glaube ich nicht. Da gab es mal so zwischendurch immer große Bedenken, dass man nicht so mithalten könnte als Volkssport.
Ja.
Aber gucken Sie mal, überall, wo eine Tischtennisplatte steht. Überall. Egal wo. Ob die Kneipe oder draußen.
Habe ich direkt ein Beispiel beim BVB-Mitarbeiter-Sommerfest stand. Eine war fürchterlich abschüssig. Also da, wenn man unten war, hatte man quasi keine Chance, aber da waren sie alle.
Da waren sie alle. Ich habe es sogar gehört vom Trainingslager unserer Profis, da gab es auch zwei Tische und die seien immer umlagert gewesen. Selbst ich habe ja auch den Vorschlag gemacht, wir sollten mal ein Turnier machen, KGAA gegen e.V. und dann mal gucken.
Ja, vielleicht haben wir dann hier im Podcast gerade den Anstoß dafür endgültig genommen.
Ja, aber wirklich.
Ich kann noch erzählen, ich war jetzt im Gym bei den Profis, da steht auch eine Tischtennisplatte. Also wir haben ja schon länger einen Basketballkorb, aber ich glaube auch, seit dieser Zeit auch in Amerika wurde viel an der Tischtennisplatte gespielt, steht da jetzt auch eine.
Kevin kann Tischtennis spielen. Ne? Ja. Kevin ist auch schon mehrfach bei uns in der Halle gewesen und wir haben ihn schon am Tisch erlebt. Ne?
Und das war brauchbar?
Ja, ich sag mal so Bezirksklasse.
Nicht schlecht.
Da können wir sie alle, reinpacken in die Bezirksklasse.
Sehr gut. Kommen wir mal zum Spiel am Donnerstag. Sie haben Christoph im Vorhinein noch eine Mail geschrieben. In einer halben Stunde geht's los, jetzt zählt's.
Ja,
auf einer Skala von 1 bis 10. Wie nervös sind Sie vor so einem Spiel?
Furchtbar nervös. Also eigentlich geht gar nichts. Es geht gar nichts. Ich habe dann so meine Riten, die muss ich auch einhalten, weil wenn ich die nicht einhalte, dann klappt es nicht.
Was sind das für Sachen?
Ja, also erstmal das Spiel laufen lassen und dann mit dem Hund rausgehen, wiederkommen, wenn ich also zu Hause bin. Ich bin jetzt in Ochsenhausen nicht dabei gewesen. Ja. Ne? Und aber auch schon mal gucken, dass der Schal auch da liegt. Ne? Sollte auch nicht fehlen. Und dann gibt es ein Sudoku, das muss ich dann auch, das muss gelingen. Ja, also da darf ich mich nicht vertun, das muss klappen, dann weiß ich, dann haben wir eine gute Chance. Das sind also so ein paar Dinge, die vorher gemacht werden müssen. Und wenn man da mal was auslässt, dann ist man immer schnell auf der Verliererseite.
Sehr schön.
Es hat ja anscheinend super geklappt am Donnerstag. Sie haben eingangs schon gesagt, dass man durchaus auf Dortmunder Seite die Erwartung auch hatte, dass es ein Sieg ist. Wie zufrieden sind Sie denn, dass es am Ende so ein auch deutliches, sage ich mal, 3-1 war?
Ja, wir haben ja, glaube ich, nur 2 Sätze liegen lassen und auch der Cedric hatte ja, das hat ja Anders Lindt hinterher auch noch im Interview gesagt, der hatte ja auch gute Chancen, das Spiel nach Hause zu bringen.
Also der hat das erste Spiel gespielt und hat es ganz knapp verloren,
hat
3-2
ganz,
ne? Sätze.
Ja, und also das war schon... ich sag mal, nachdem das erste Spiel weg war, da hat man natürlich Sorge. Ne? Da denkt man, hoffentlich geht das jetzt in den nächsten nicht, wenn sie alle nervös sind. Für den Christian war es ja zum Beispiel auch sein erstes Spiel. Also der Start ist immer ganz wichtig. Also auch fürs Selbstbewusstsein, einfach auch, um in die nächste Partie zu gehen. Ne? Und ich weiß, dass sie sich alle wahnsinnig gefreut haben.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon einen Neuzugang erwähnt, aber ich will auch nochmal eine andere Frage loswerden, weil mich das einfach interessiert. Die letzte Saison war ja die erste in der ersten Bundesliga und ich denke, das war auch eine Wahnsinns-Lernkurve wahrscheinlich. Was haben Sie so am meisten aus der letzten Saison gezogen, was denn an Lehren für die Vorbereitung dieser Saison betrifft?
Im Grunde genommen habt ihr da schon was von angesprochen, nämlich mit Blick auf diese artistischen Ballwechsel. Wir haben ja nun mehrere Jahrzehnte in der zweiten Liga gespielt und auch da ohne Zweifel fantastische Spiele gesehen, fantastische Ballwechsel. Aber die Differenz von der zweiten zur ersten Liga, die habe ich mir, und zwar als jemand, der, weiß ich nicht, 60 Jahre Tischtennis spielt, habe ich mir nicht vorstellen können. Ich habe also jetzt live Ballwechsel gesehen, von denen ich vorher nicht gewusst habe, dass die möglich sind. Und das sage ich ja nicht als Laie, sondern als jemand, der auch schon viele, viele gute Spiele gesehen hat. Ja. Und darauf war ich nicht vorbereitet. Wenn wir das alles so genau gewusst hätten, dann hätten wir uns vielleicht ein bisschen nicht so schmal aufgestellt. Ne?
In der ersten Saison.
In der ersten Saison. Dann hätten wir ein bisschen mehr Spielraum gehabt. Ne? Aber ich bin durchaus davon ausgegangen, dass die Spieler, mit denen wir aufgestiegen sind, wir wollten ja auch nicht alle, verstehen Sie, man steigt auf und dann entlässt man alle Spieler. Das tut man nicht. Ne?
Und eine gewisse Dankbarkeit auch zeigen.
Ach, ne? Das tut man einfach nicht. Ne? Die haben ja auch was dafür getan, die Jungs. Ja. Und wir sind doch immer auch Evgeny Fadejew. Durchaus sind wir der Meinung gewesen, dass sie hier und da ein Pünktchen holen können auch, ne? Aber diese Differenz, die war einfach, die habe ich mir so nicht vorstellen können.
Hm? Ja, aber was Sie sich vielleicht, also ich weiß es gar nicht, auch nicht haben vorstellen können, dass der BVB dann auch so ein Zuschauermagnet ist. Also ich habe das Gefühl, was war es, glaube ich, der viertbeste Zuschauerschnitt in der Bundesliga als Aufsteiger? Das ist ja jetzt auch nichts, was man... also ich weiß nicht, haben Sie es erwartet im Vorfeld?
Nein, das haben wir auch nicht erwartet. Ne? Und da haben wir aber auch ganz viel Support aus dem ganzen Verein bekommen. Auch aus der Fanabteilung sind Jungs gekommen. Ne? Die haben dann ihre Banner ausgehängt und haben dann gesagt, wenn ihr nicht konkurriert mit Fußball, sind wir immer da. Ne? Da haben mich auch Leute angesprochen nach dem Spiel, dass wir uns so dankbar wären, dass wir jetzt Tischtennis nach Dortmund geholt hätten. Sie kämen vom Niederrhein und das wäre jetzt nicht mehr weit weg, das kam ja schnell hin. Und also ich habe von ganz verschiedenen und vielen Seiten sehr viel Zuspruch bekommen und habe auch durchaus das Gefühl, dass die Dortmunder Tischtennis lieben.
Ja, ist auch ein tolles Event für Groß und Klein, muss man auch sagen. Und wie gesagt, Sie haben selber gesagt, jetzt das Level ist noch mal ein bisschen höher. Tobi, willst du über die neuen Gesichter ein bisschen was sagen? Weil das sind ja, Sie haben gerade einen Vornamen schon mal so gedroppt, wie man heute sagen würde. Gehen wir mal ein bisschen drauf ein.
Ja genau, da hätte ich direkt mal nachgefragt. Christian Karlsson aus Schweden.
Ja.
Wie überzeugt man einen ehemaligen Weltmeister ja sogar davon, bei Borussia Dortmund jetzt Tischtennis-Bundesliga zu spielen?
Und der dann in seinem ersten Spiel so super nervös ist, weil er für Borussia Dortmund spielt.
Ach, das ist ja süß eigentlich, oder?
Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt also, Borussia Dortmund hat natürlich überall in der Welt einen hervorragenden Namen. Und für den Verein spielt man gerne. Und für den Verein hält man meistens auch noch die Fußballdaumen, ne? wenn er spielt. Und es war eigentlich, ich meine, die Verhandlungen macht ja Evgeny Fadejew in der Hauptsache. Soweit ich das von außen da ein bisschen mitbekommen habe, ist das relativ zügig und relativ schnell gegangen, war nicht kompliziert. Und genauso auch mit Anders Lind, der ist ja Nummer 17 in der Welt. Auch das war eine Sache, ich weiß nicht, von einer halben Stunde am Telefon. Das heißt, dass hinterher ausgearbeitet wird, ja, das dauert natürlich alles ein bisschen länger. Aber dass man erstmal sagt, ich will spielen für euch und so machen wir das, das war relativ schnell und das hat mit Sicherheit was mit dem hervorragenden Namen von Borussia Dortmund zu tun.
Wie sehen denn die Chancen, Schrägstrich Ziele, Schrägstrich vielleicht auch Wünsche für den BVB in dieser Saison, in dieser starken Liga aus?
Ja, also mitgegeben, das sehe ich selber auch so, wurde mir im Grunde genommen, würden die ersten drei Plätze feststehen. Das heißt, also wie, ob 1, 2 oder 3 ist egal, aber das ist Düsseldorf, das ist Saarbrücken hier mit unserem Feng als dritter Fulda, gegen die wir jetzt spielen mit Ovtcharov, die nun auch, das habe ich mir mal angeguckt, deswegen habe ich den Zettel mitgenommen, die treten an mit Dima, der an Position 30 steht in der Welt, mit dem Jonathan Grote, der steht auf 24 und dann haben sie noch einen Taiwanesen Kao auf Position 27. Das ist ja schon
Rang und Namen.
Eine enorme Wucht. Wenn sie den Abwehrspieler mitbringen, der ist auch immer Filus, der ist auch immer unangenehm, da kann auch jeder immer mal gegen verlieren. Und dann haben sie noch den Meng, der steht auf 137. Also die sind auf jeden Fall, würde ich sagen, mit dabei. Und dann geht es um den vierten Platz für die Playoffs. Und da kann man, vor allem nach dem heutigen ersten Spielwochenende, da kann man fast sagen, könnte jeder
offenes Rennen.
Von den anderen, ja. Von den anderen neun könnte jeder diesen vierten Platz einnehmen.
Ich sehe sie hier so, das kriegen jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht mit, sie sind wirklich mit allem dabei, Gestik, Mimik, also man merkt, wie wichtig ihnen dieses Thema ist. Können sie so ein Spiel, wenn es dann läuft, auch, sie haben ja gerade schon gesagt, es gibt vorher diese Rituale, können sie das dann irgendwann auch mal als Fan entspannt schauen oder geht das gar nicht mehr?
Nein. Also ich sag mal so, wenn alles geklärt ist und das wäre jetzt nur noch so ein Spiel, so das letzte Spiel in der Saison und ob wir jetzt einen fünften oder sechsten machen, sag ich mal. Also, so ein Spiel, das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass ich da etwas entspannt bin. Aber nein, also ich bin für meine nicht so guten Nerven, glaube ich, auch weit und breit bekannt.
Aber da gibt es noch andere bei Borussia Dortmund in führenden Positionen, die
die auch das, keine die, besseren genau, haben.
Ähnliches, dem man ähnlich nachsagt. Ja, genau, ja, genau. So. Ja. Also wir sind auf jeden Fall auch gespannt, denn nochmal der Hinweis, Sonntag 14 Uhr Heimspiel vom BVB in der Tischtennis-Bundesliga. Tickets gibt's, habe ich nachgeguckt, ab 5 Euro im BVB-Ticketshop. Und was ich so stark finde, falls ihr noch nie in eurem Leben gesagt habt, ich hatte noch nie ein VIP-Ticket, beim Tischtennis kriegt man ein VIP-Ticket für 35 Euro. Also falls ihr euch auch mal fühlen wollt wie ein VIP, beim Tischtennis ist das noch erschwinglich, sitzt man dann neben ihnen?
So ungefähr. Dann bin ich nicht weit weg, aber ich bin auch häufig bei der Mannschaft. Und aber das Wichtige bei den VIP-Tickets ist eben, man sitzt direkt am Tisch. Und also noch näher kann man wie der Schiedsrichter mehr oder weniger. Ja. Ne? Und deswegen, man kann alle Feinheiten sehen. Und wir hatten ja auch schon ausverkaufte Spiele. Das heißt, die VIP-Tickets gehen in der Regel immer als erste weg. Und dann habe ich den Leuten immer empfohlen, nehmt da Stehkort. Das heißt, wir haben, macht sonst auch kein einziger Verein, das ist eine Idee von Patrick Eckhold gewesen, wir machen drumherum Stehplätze. Und dann sind die auch ganz nah dran und dann gibt es so ein bisschen Südtribüne.
Ja, finde ich gut.
Klingt super, ja.
Ja, so ein bisschen Südtribüne. Und das ist also, die Stimmung ist bei uns eigentlich immer schön.
Ja, und vor allem dann kann man, wenn man so nah dran ist, halt auch nochmal diese Geschwindigkeit auch ganz anders
wertschätzen. Und das gibt es dann auch schon ab 5 oder 10 Euro. Nur als Stehplatz.
Ja. Sehr gut. Also wirklich vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Man merkt, wie Sie für dieses Thema brennen. Und ja, ich würde sagen, Tobi, wir können wirklich sagen, wir drücken alle Daumen für eine erfolgreiche, richtig tolle Saison. Ja, und ich würde behaupten, wir haben im Vorfeld auch schon drüber geredet, kann ich sagen, wir werden auch versuchen, im Laufe der Saison dann auch immer mal wieder jemanden aus der Tischtennisabteilung, sei es ein Spieler, sei es die sportliche Leitung, nochmal hier in den Podcast zu bringen, weil wir wollen ja auf dem Laufenden bleiben, wie es weitergeht. Also, vielen Dank und die Daumen sind gedrückt.
Ja. Das freut mich.
Danke euch auch fürs Zuhören und nochmal, wenn ihr uns kontaktieren wollt, eine Frage habt, Kritik äußern wollt oder, ja, wie vorher schon erwähnt, einen Vorschlag habt, wen wir aus der Handballabteilung in den Podcast holen sollen, dann schreibt eine Mail an podcast@bvb.de. Tobi, vielen Dank auch an dich, dass du die Zeit genommen hast.
Danke dir, Christoph, und ich würde mal sagen, schöne Woche euch da draußen. Tschüss aus Dortmund.
Tschüss aus Dortmund.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.